Deutschlandfunk.
Hallo und herzlich willkommen im Hörspielfeed. Ich bin Sarah. Das Hörspiel Unsere vergorenen Wunden von Katrin Pitz begleitet einen Therapeuten und seine Patientin bei ihren Sitzungen. Der Therapeut versucht sich durch Fragen der Patientin zu nähern und sie soll von ihren Träumen und von Kindheitserinnerungen erzählen. Aber die Patientin ist dem Therapeuten über sehr skeptisch und probiert verschiedene Techniken aus, um möglichst keine Hierarchie entstehen zu lassen. Also weicht sie Fragen aus, fragt zurück, beantwortet Fragen doppelt oder gar nicht oder antwortet in Rätseln. Es geht immer wieder um ihre Träume, an denen der Therapeut besonders interessiert ist. Dabei ist das Stück manchmal leicht und lustig und dann im nächsten Moment eher düster und fast schon makaber. Und am Ende weiß ich ehrlich gesagt selber nicht so ganz, wem ich jetzt was glauben soll, beziehungsweise wer hier eigentlich wen therapiert.
Wir sprachen von Notwehrartikeln. Es sei eine ebenso selbstverständliche Kategorie wie Haushaltsartikel oder Karnevalsartikel. Etwas, worauf sich ein Versandhandel spezialisiert haben kann. Ich weiß nicht mehr, wer den Begriff zuerst benutzte. Wir sprachen eine halbe Sitzung davon. Vielleicht war ich es selbst. Ich zählte Dinge auf, die man bei sich tragen könnte, um sich zur Not zur Wehr zu setzen. In meinem Kopf zählte ich diese Dinge auf. Dann siebte ich sie durch die Hände, die mir gefaltet im Schoß lagen. Dann erst nannte ich sie ihm. Und ich dachte, ich wäre zaghaft. Alle Schusswaffen hielt ich brav zurück. Und dann fing er an. Füllte meine Liste mit Dingen auf, die noch niedlicher waren als alles, was ich mich zu sagen getraut hatte. Und ich wunderte mich. Ich fragte mich, ob er wirklich noch nie etwas Schlimmes gesehen hatte.
Haben Sie eine Sprache dafür?
Ich weiß nicht.
Haben Sie eine Sprache für das, was Sie gerade angedeutet haben?
Was habe ich denn angedeutet? Als ich das erste Mal bei ihm war, wollte er allerlei Vorleistungen von mir. Er sagte immer wieder:
Erzählen Sie mal.
Erzählen Sie mal. Und ich sagte immer wieder: Nein, so funktioniert das hier nicht. Und er lächelte. Jedes Mal. Und verkniff es sich auszusprechen, dass ich ihm auf die Nerven ging. Und ich verkniff es mir, auszusprechen, dass ich es genoss, ihm auf die Nerven zu gehen. Ich bat ihn, mir zuerst zu erzählen, was ihn qualifizierte. Da war es kurz still. Und dann rattete er mir einen Lebenslauf runter. Als er fertig war, fragte ich: Und was war mit den letzten 10 Jahren? Keine Fortbildung oder so?
Unsere vergorenen Wunden. Hörspiel von Katrin Pitz.
Vielleicht fangen wir mit Ihrem Umfeld an. Erzählen Sie etwas über Ihr Umfeld.
Ich habe eine Freundin, die wollte eigentlich Fußballerin werden. Jetzt ist sie in der Lehranalyse. Sie unterscheidet sehr scharf zwischen denen, die sich am Verhalten und denen, die sich an der Tiefe orientieren. Auf Erstere schaut sie herab. Sie sagt, sie wisse nicht, wie man selbst behandeln wolle, wenn man nicht auch einmal die erniedrigende Erfahrung gemacht hat, Patientin zu sein. Soweit bin ich einverstanden mit ihr.
Sprechen Sie die Frage ruhig aus.
Welche Frage?
Wie lange meine Analyse zurückliegt.
Das haben Sie mir bereits erzählt. Aber Sie haben mir nicht zugehört. Ich sprach von der Erfahrung, Patientin zu sein. Häufig begann es mit der Frage, worüber ich sprechen wolle. Und dann, was auch immer ich ihm anbot, nahm er sich etwas heraus. Manchmal ein einzelnes Wort, ein möglichst abstraktes. Manchmal etwas, das er meinte, zwischen den Zeilen vernommen zu haben. Und dann die Frage: Haben Sie eine Sprache dafür? Ich verstand das nicht sofort, warum er gerade nach einer Sprache fragte. Als hätte ich ihm das, was ich ihm angeboten hatte, nicht auch in Sprache herübergereicht. Als hätten wir je etwas anderes getan.
Es kam mir wie eine Marotte vor. Etwas, in dem er sich einfach festgeliebt hat. Doch ich gab ihm seine Antworten. Schon, weil ich es konnte.
Ich habe eine Sprache. In der teilen sich die Märchen und die Abenteuer ein Wort. In der könnte man eine Weile mit einer Stunde verwechseln. In der sieht das Schlechte fast aus wie gefährlich. Ich habe eine Sprache, in der wohnen der Baum und das Holz im exakt selben Buchstabensatz. In der sind Kennen und Fühlen identisch.
Ich verstehe Ihr Zögern. Für die meisten ist es schwierig am Anfang.
Ich habe eine Sprache, in der klingt das Zögern wie ein Nölen. In der ist unser zweites Jahr unser anderes. Alles Zweite ist ein anderes. Alles Zweite ein anderes. Und wir kennen uns noch nicht ein anderes lang. Ich habe eine Sprache. Ich habe Ihnen schon einmal davon erzählt, ohne den Namen zu nennen. Denn ich verrate meine Vertrauten nicht gern. Es ist mir gleich, was Sie in Ihrem Zeichensystem notieren über mich.
Wenn ein Patient nicht spielen kann, muss der Therapeut sich zuerst diesem Hauptsymptom widmen, bevor er auf Einzelheiten des Verhaltens eingeht.
Haben Sie die Übung mit den Träumen einmal ausprobiert?
Nein, ich bin nicht dazu gekommen.
Versuchen wir es nochmal mit dem Umfeld. Irgendetwas aus Ihrem Alltag? Woran denken Sie?
Bei uns im Haus gibt es Kinder. Deren Namen kenne ich nicht. Es gibt einen Jungen, der im Hof beständig nach Diego ruft. Und ich habe keine Ahnung, wer Diego ist. Vergangene Woche reichte seine Stimme eine halbe Stunde lang. Diego! Diego! Eine halbe Stunde lang! Diego! Ich stelle mir vor, Diego ist ein Geschwisterkind. Ich stelle mir vor, Diego ist ein Hund. Er käme viel eher, würde ich eine Scheibe Wurst aus dem Fenster werfen, als wenn der Junge sein Schreien weiter fortsetzt. Nicht, dass es mich stören würde. Ich wäre bloß gern behilflich. Ich stelle mir vor, wie ich eine Scheibe Wurst aus dem Fenster werfe und kein weiterer Ruf nach Diego mehr folgt. Ein anderes Kind, ich glaube ebenfalls ein Junge, schreit und verfügt noch nicht über Sprache. Er schreit sein ganzes junges Schreien, ebenfalls von unten her, bis in mein Zimmer hinein. Seine Kräfte reichen weit über Halbstunden hinaus. Ich höre ihn gerne, mache mir nur manchmal Gedanken um die Eltern und die Müdigkeit ihrer Augen. Aber wenn es nach mir ginge, dürfte er immer zuschreien. Für mich ist es erleichternd, wenn es ein anderer übernimmt, dass ein anderer noch ungehemmt ist. Ich habe eine Freundin, die mit der Lehranalyse.
Ah, die Fußballerin.
Ja, aber die Wünsche haben sich ja gewandelt. Jedenfalls, diese Freundin verachtet Rachel Cusk für ihr Buch über die Beschwerlichkeit des Mutterseins. Die Verachtung stammt aus einer Identifikation mit der Tochter. Sie sagt, wenn ich dieses Kind wäre, ich würde mich suizidieren. Sie ist die einzige Person in meinem Freundeskreis, die dieses Verb nutzt.
Was nutzen Sie?
Ich habe eine Sprache.
Ich habe eine Sprache, in der entmüdet man sich, wenn man erschöpft ist, sich ausruhen will. Das Ausruhen sagt, was es im besten Fall ist. Eine Revision. Alle besten Fälle machen rückgängig, was die schlechten Fälle vor ihnen angerichtet haben.
Worüber möchten Sie sprechen?
Über Interpunktion. Ich habe ein Buch angefangen. Der Autor macht zwei Punkte, wo man für gewöhnlich drei setzt. Er lässt in der Kennzeichnung der Auslassung etwas aus. Ich habe mich seltsam erkannt gefühlt. Ich hätte das Buch deshalb fast nicht haben wollen. Hatte es in der Buchhandlung in der Hand? Habe es zurückgestellt, ordentlich, dass es bündig mit den anderen abschloss? Landete trotzdem immer wieder vor dem Regal, wehrte mich schließlich nicht mehr, nahm das Buch und ging zur Kasse damit. Und jetzt lese ich es. Lese von einem, der auslässt wie ich.
Seit wann machen Sie das?
Seit einer Weile. Es kam mir irgendwann notwendig vor. den Punkten das Plappern verweigern. Einmal das gewöhnliche Ende und einmal merken, dass etwas fehlt. Das sollte doch reichen, finden Sie nicht?
Was gibt es noch, das Sie gerne auslassen?
Ich schätze, Sie bemerken die Absurdität selbst.
Wissen Sie, wie manche das Semikolon verwenden?
Ja, ich habe davon gehört.
In welchem Zusammenhang?
Der vor Ihnen war recht begeistert davon.
Und? Wie stehen Sie dazu?
Ich halte es für Blödsinn, aber es sei denen gegönnt, die sich daran halten. Ich gönne auch allen den dritten Punkt, denen er etwas gibt. Und sei es nur Gewöhnlichkeit, Normalität. Doch ich glaube nicht, dass man sein Leben so genau punktiert. Dass man zu sich selbst sagt, ich könnte hier jetzt ein Ende setzen, aber ich mache es nicht. Ich hole nur einmal tief Luft und dann geht es weiter. Ich glaube auch nicht, dass so ein Luftholen nur ein Zeichen breit ist. Im Übrigen, Sie haben einen Sprung gemacht. Ich habe bloß von Texten gesprochen und Sie, ohne Ankündigung, von der Länge des Lebens.
Ja, das stimmt. Aber lassen Sie uns doch einen Moment dort verweilen. Was würden Sie wählen anstelle des Semikolons?
Ich habe eine Freundin, die einmal überlebt hat.
Sie ließ sich etwas stechen im Anschluss, Spielersymbole, ein Regen aus Farben genommen aus dem französischen Platt. Es hatte ihr aufs Handgelenk geregnet. Dabei war sie zum Spielen überhaupt nicht der Typ. Höchstens zum Sitzen in Kneipen, in denen immer ein Deck bereit liegt, fragt man den Wirt oder die Wirtin danach. Ja, dort war sie manchmal zu Gast. Und im Anschluss war da eine Nähe zu den Symbolen. Es hatte geregnet, auf ein Handgelenk nur. Und auch die blutroten Symbole waren in Schwarz gestochen.
Warum die Spielersymbole?
Fragen Sie mich oder Sie?
Sie?
Na, ich glaube, dass sie recht hat damit. Dass es immer nur Glück ist, was man ausgeteilt kriegt. Ob einem das, was man zieht, gut in den Kram passt. Alles nur Glück, obwohl der Spieler sein Spielerglück sicher gern Können nennt. Doch im Grunde Glück, egal was man behauptet. Vorausgesetzt, der Geber hat das Mischen gelernt. Vorausgesetzt, er hat nichts in den Ärmeln. Hat die Karten aus verlässlicher Quelle gekauft.
Immer nur Glück? Keine Zeichen, die man setzt, wie den dritten Punkt, oder nicht?
Ich habe eine andere Freundin, von der weiß ich nicht genau, wie ernst es schon war. Doch es gab wohl Momente der Flachatmigkeit. Ich war nie währenddessen vor Ort. Ich möchte sagen, leider. Nicht, weil ich schaulustig wäre, sondern weil ich ahne, es war auch sonst niemand da, der mit ausgeharrt hat. Auch sie hat sich etwas stechen lassen danach. Vielleicht, weil sonst gar kein Zeuge auffindbar wäre. Sie trägt nun Hard Work auf den Fingergliedern. Dabei ist auch sie gar nicht der Typ. Nicht der Typ für solch sichtbare Zeichen, die aus den Ärmeln hervorschauen, selbst wenn es sehr lange sind und aussehen wie Knast.
Glück und harte Arbeit also?
Ja, vielleicht. Doch vergessen Sie nicht, dass es Sprachen gibt, in denen man vom schlechten Glück sprechen kann oder von der guten Trauer. Dass die Deutungshoheit immer bei dem liegt, der über eine Sprache verfügt.
Ich hatte am Ende der Sitzung den Eindruck, dass unsere Arbeit eine tiefgreifende Wirkung gehabt hatte. Andererseits war ich mir der großen Gefahr, zuversichtlich oder gar zufrieden zu sein, allzu bewusst. Wenn die Neutralität des Analytikers irgendwo in der Behandlung erforderlich war, so war es hier. Wir wissen, dass wir bei dieser Art der Arbeit immer wieder von vorn anfangen. Und je weniger wir erwarten, desto besser.
Haben Sie die Übung mit den Träumen einmal ausprobiert?
Ich habe es versucht. Es liegt jetzt ein Notizbuch auf meinem Nachttisch. Aber ich träume aktuell nicht. Ja, ich weiß, wir träumen immer, wir erinnern uns bloß nicht mehr daran.
Ja, ich weiß.
Ich erinnere mich, dass ich als Kind ganze Sommertage im Freibad damit verbracht habe, aufs 3-Meter-Brett zu klettern, runterzuspringen, aus dem Becken zu steigen, wieder hochzuklettern.
Ich erinnere mich.
Wenn ich heute daran denke, denke ich, wie unangenehm es wäre, nochmal aus 3 Metern zu fallen.
wie lange man spürt, dass man fällt.
Ich habe eine Sprache. Ich habe nachgeschaut. Rachel Cusk hat inzwischen 2 Töchter. Beide am Leben. Ich habe eine Sprache, in der hält man sich in jedem gegenwärtigen Moment an den Händen. In der ist ein Unglück nicht mehr als eine Stunde, die schlecht ist. Und eine Stunde, eine Weile, ist so schnell vorbei. In der nennt man sein Versuchen, ganz ehrlich versuchen. Auch wenn man es schon zum Abdrucken gibt.
Wir könnten es spielen wie in den Maussendungen. Ich sage etwas, dessen Inhalt Sie nur aufgrund vorheriger Informationen verstehen. Und dann sagt eine Sprecherstimme, und diese ist Ihre, denn das Auflösen unverständlicher Dinge liegt nach Ihrem Verständnis in Ihrer Hand. Das war. Und dann der Name einer Sprache. Auch nur ein Zeichensystem. Eine Gruppe von Menschen hat sich verständigt darauf.
Ich weiß, dass Sie manchmal selbst den Kürzel nicht glauben. Aber dass es die Krankenkasse sehr hartnäckig tut.
Eine weitere, reifere Alternative zum aggressiven Verhalten sind die Träume des Kindes.
Sie wissen schon, dass wir in der völlig falschen Altersstufe unterwegs sind.
Sie scheinen mir recht gerne von Kindern zu erzählen.
Was meinen Sie, woran das liegt?
Ich weiß nicht. Erzählen Sie mir davon.
Ich habe eine Sprache, in der unterscheidet die Zukunft und das Zugenähtsein nach einer Operation nur ein Buchstabe. Und dieser steht ganz am Anfang.
Heute kann ich Ihnen einen Traum erzählen. Er stammt vom Wochenende und es kommt, suchen Sie sich aus, wie Sie dazu stehen, ein Kind darin vor.
Ich habe von einem Kind geträumt, das mit einem Säckchen Murmeln im Hof sitzt. Es lässt sie ein bisschen hin und her kullern, aber nie weit. Nie aus der Fläche heraus, die es mit seinen nackten Beinchen umschließt. Und dann fängt es an, sich die Murmeln in den Mund zu stecken. Es tut es, wie man ein neues Lebensmittel probiert. Vorsichtig. Neugierig, ob es einem auch schmeckt. Aber die Murmeln schmecken ihm. Und es steckt eine nach der anderen in den Mund. Und das Kind schluckt sie auch runter. Einzeln. Sie wandern ihm durch die Speiseröhre hindurch. Kleine Andeutungen, wo ihm später vielleicht ein Apfel hinwächst. Dann sind sie weg. Und das Kind kichert und kichert. Es hat sich einen riesigen Spaß ausgedacht. Und keiner sieht hin, außer mir. Und ich werde mich hüten, es bei den Eltern verpetzen zu gehen. Ich weiß, was das Kind denkt, obwohl wir noch nicht über eine gemeinsame Sprache verfügen. Ich weiß, dass es denkt, wie viele hiervon muss ich schlucken? Und seit dieser Frage ist das Kind ernst, hat das Kichern beendet. Die Frage des Kindes heißt nicht, wie viel kann ich? Die Frage heißt schon, wie viel muss? Das Kind denkt schon an Ärzte, die es bisher bloß vor- und während geburtlich kennt. Außerdem vielleicht von den Nadelvertuschungsversuchen. Aber das Kind ist nicht dumm. Ich hoffe, es brüllt sie vor und während sprachlich ordentlich an. Doch jetzt im Hof ist noch kein Arzt dabei. Wir denken bloß dran. Das Kind trägt in sich die Frage, wie viele Murmeln muss ich verschlucken, bis man mich beim Arzt ernst nehmen wird. Und danach noch eine zweite. Ob ich sie ihm wohl als Magensteine verkaufen kann? Und dann setzt das Kichern doch wieder ein.
Was meinen Sie, woher kommt das mit den Ärzten?
Ah, Sie springen auf die Ärzte an, nicht auf das Kind.
Ja.
Die Ärzte? Man hat mich 3-mal zu spät operiert.
Wollen Sie davon erzählen?
Nein, lieber nicht. Ein anderes Mal. Auch das hat mit Träumen zu tun. Und ich gebe ungern mehr als einen auf einmal aus der Hand. Wenn Sie möchten, notieren Sie Verlustängste unter dem heutigen Datum.
Denken Sie, dass es etwas gibt, mit dem man nicht haushalten muss?
Vielleicht die Gesichtsflüssigkeiten? Der Körper produziert sie erstaunlich schnell nach.
Ich habe noch einmal nachgeschaut. Rachel Cusk hatte die beiden Kinder schon, als sie das Buch schrieb. Beide sind Mädchen. Albertine, Jessie.
Sie werden zu Beginn genannt, auch wenn fast ausschließlich von der ersten erzählt wird.
Vor ihnen war schon eine Stieftochter da. Molly. Wer also sollte sich suizidieren?
Wie schwer die Sache mit der Stiefsilbe ist, davon schreibt Maggie Nelson. Von einem Stiefvater, den sie selber mal hatte. Von ihm weiß ich nicht, ob er noch lebt. Doch sie sagt, jedes Wort, das sie einmal gegen ihn hervorgebracht hat, verfolgt sie heute. Heute, wo sie weiß, wie es ist, auf eine Rolle beschränkt zu sein, die nur eine Silbe groß ist.
Ein Kind, das von einem Zuhause in ein anderes kommt, kann damit entweder fertig werden oder auch nicht. Je nachdem, ob es ein Stückchen Stoff oder einen weichen Gegenstand von dem einen zu dem anderen Ort mitnehmen kann. Oder ob ihm jemand weiter vertraute Verse zum Einschlafen vorsagt, die die Vergangenheit mit der Gegenwart verbinden.
Okay, gut, ich erzähle Ihnen heute einen Arzttraum. Ich meine kein nächtlich gehabten, nichts, was kürzlich geschah. Ich meine einen Traum, den mein Arzt versprochen hat, als ich in etwa so alt war wie das Kind mit den Murmeln. Und den ich nie wirklich bekam. Seitdem bin ich misstrauisch gegenüber Versprechungen, die mir weißfarbig kommen.
Ich saß in einer Klinik, zwei Ärzten gegenüber. Der links saß, versprach mir den Traum. Er sei der Arzt für den Schlaf, so hatte er sich vorgestellt. Dabei wusste ich längst, dass es andere Wörter dafür gibt. Der andere trug sein Fach still auf der Brust. Innere. Ich wusste, warum ich da war. Im Inneren meiner Nase wucherte es. Ich selbst sah keinen Grund zur Besorgnis. Es freute mich eher, dass etwas wuchs. Ich wollte ja groß werden, warum nicht auch innen? Ich saß vor zwei Ärzten. Das traute man mir schon alleine zu. Ich hätte ganz freie Wahl. Einen Traum beliebiger Inhalt. Er kümmere sich dann darum, dass mir die Zeit ausreiche für alles, was ich darin erleben wollte. Der Arzt für den Schlaf und ich, wir schlossen einen einfachen Deal. Einschlafen, ein Stück Inneres tauschen gegen den Traum, aufwachen, zwei Tage noch bleiben, dann heim. Ich bin eingeschlafen, ich bin aufgewacht und dann wurde mir klar, wie die Großen agieren. Sie lassen keine Beweise zurück. Da war kein Schälchen auf dem schwenkbaren Tisch, in dem etwas Knorpeliges lag. Da war nicht plötzlich mehr Luft, weil nun ja mehr Platz in den Höhlen. Nun steckte weißes Verbandszeug darin, unter der Nase ein Pflaster verklebt. Was man mir offen ließ, war der Mund. Und den nahm ich. Ich atmete ein durch den Mund, ich schrie und ich spuckte aus, was man mir gab. Schokoladenpudding. Ein weiterer mieser Versuch der Versöhnung. Meinen Eltern ist es bis heute unangenehm. Der Arzt für den Schlaf war nicht da. Und ich hatte keine Beweise, dass mir etwas gefehlt hat im Schlaf. Ich schrie und ich spuckte meinen Pudding, bis man mich hielt. Das tat eine Schwester. Ich hoffte, sie würde ihm später berichten von mir.
Sie sagten, man hat sie zu spät operiert.
Ja, zu spät. Weil ich schon wusste, was Träume und was Versprechungen sind. Einmal habe ich aus Versehen gesagt, wenn ich später selbst mal Kinder habe.
Was wäre dann?
Ja, es gab Momente, in denen ich sprachlos war. Vielleicht steht in seinen Notizen etwas dazu.
Seit sie mir die Aufgabe gegeben haben, habe ich Angst in meinen Träumen. Ich sehe mich selbst beim Träumen, wie von einem wachen Ich aus, obwohl ich nicht wach bin. Zumindest nicht völlig. Und ich weiß, dass ich Zeuge bin für das, was nun passiert. Ich weiß, dass auf dem Nachttisch Stift und Notizbuch liegen. Ich sehe mich in meinen Träumen schon analysieren. Nein, eigentlich sehe ich sie.
Warum bringen Sie mir dennoch welche mit?
Was Not tut, ist eine unsentimentale Einstellung allen Produktionen der Kinder gegenüber. nämlich die Anerkennung nicht so sehr der Begabung als vielmehr des Kampfes, der in jeder Leistung steckt, wie gering sie auch sein mag.
Ich habe immer schon gewaltvoll notiert. Blauer Kulli und fest aufgedrückt. Elegante Schreibgeräte haben mich in keinem Alter interessiert.
Beide, Liebe wie Hass, haben mit Aggression zu tun.
Ich weiß, dass Sie glauben, es sei Arbeit, an den Punkt anzuknüpfen, den wir gegen Ende der letzten Sitzung erreicht hatten. Ich weiß, dass Sie auf den Moment warten, an dem Sie meinen, dass ich dort angekommen bin. Ich weiß, dass Sie sich dann beherrschen müssen, nicht auf die Uhr zu schauen und zu überschlagen, wie viel Zeit uns für das effektive Weiterkommen noch bleibt. Ich weiß, dass Sie, selbst wenn Sie im Wir denken, eigentlich glauben, dass der Großteil der Arbeit bei mir liegt.
Entschuldigung.
Ich weiß, ein Husten ist schwer zu unterdrücken. Doch man kann es erlernen. Abramowitsch hat es tagelang ohne geschafft.
Andererseits kann Aggression auch ein Zeichen von Angst sein.
Ich sitze manchmal in der Bibliothek. Ich habe noch nie eine Seite aus einem Buch herausgerissen, aber manchmal denke ich darüber nach. Dort, wo ich am liebsten sitze, habe ich ein Regal im Rücken. In dem stehen die Fehlzeiten-Reports. 1999 bis heute.
Haben Sie oft gefehlt?
Nein. Nur ein paar Mal, als ich jung war. Und da war das Fehlen leicht entschuldbar. Ein kleines Zettelchen mit einer Unterschrift drauf.
Haben andere um Sie herum häufig gefehlt?
Nein. Oder wenn, dann erst spät. Das langfristige Fehlen habe ich erst erwachsen kennengelernt. Erst in Arbeitskontexten und im Grunde nicht ich, sondern, wie Sie schon sagen, die anderen um mich herum. Ich selbst war gut darin, den Kopf hochzuhalten. Oder ich hatte einfach zu große Angst, mich einem Arzt zu stellen und mit mir die Frage, ob ich krank genug bin.
Wie lange haben die gefehlt, die Sie meinen?
Teilweise für immer. Ich weiß, dass es Arbeit ist, eine Arbeit zu überleben.
Für Menschen, die mit ihrer Umwelt Glück hatten, ist das alles vielleicht schwierig zu verstehen.
Ich weiß, dass es Orte gibt, an denen die Hälfte der Menschen immer noch ausreichend wäre für die Arbeit. Und andere, an denen das Doppelte an Menschen immer noch nicht genügen würde. Ich weiß, dass ich bisher ausschließlich an ersteren Orten gearbeitet habe. Die Freundin mit der Lehranalyse sagt, manchmal wirft ihr Analytiker ein Wort in den Raum und es erklärt ihr ganzes Leben. Sie wissen, dass sie noch nie so ein Wort für mich hatten. Ich habe was geträumt.
Wollen Sie davon erzählen?
Warum hätte ich sonst den Anfang gemacht? Ich habe von einem Pinguin geträumt. Er stand alleine im Wald. Und es war Nacht und der Wald war grau und auch der Pinguin wurde grau, wenn man ihn lange genug ansah. Seine weißen und schwarzen Flächen verschwammen zu einem Grau, das ein wenig dunkler war als das Grau, das der Wald für sich beansprucht hatte. Er hatte lange Füße, außerordentlich lang. Wenn man lange genug hinsah, wurden Kufen daraus. Waren Sie einmal auf einer Eiskunstbahn? Wohl, vielleicht nicht Kunst. Ich meine die gewöhnlichen. Die es im Winter bei mir zu Hause im Ort gibt, verleiht Pinguine an die Kinder, die sich unsicher fühlen. Sie werden am Eingang gefragt und manche sind schon über die Frage erbost, womit ich sympathisiere. Doch den anderen gibt man ihre Kufenpinguine, sobald sie selbst ihre Kufen umgeschnallt haben. Und dann klammern sie sich fest an den Köpfen, schieben die Pinguine quiekend übers Eis, sind anfangs froh um die Stabilität, vergessen ihre Ängstlichkeit irgendwann, aber lassen die Köpfe nie los. Bei dem Pinguin, der mir im Wald begegnet ist, war weit und breit kein Klammerer zu sehen. Es war kein Eis zu sehen, es muss um ihn herum weggeschmolzen sein. Und was macht man da mit den Kufen? Zwei Kufen und allein auf einer Lichtung im Wald. Ich habe versucht, ihn zu rufen. Ich habe ihn Diego gerufen. Doch er ist nicht gekommen.
Was ist das für ein Ort, aus dem Sie kommen?
Ich glaube Ihnen die Fragezeichen am Ende Ihrer Frage nicht. Sie müssten dafür ein wenig die Stimme heben.
Unter den verschiedenen Puppen und Teddybären, die dem Kind gehören, ist vielleicht ein ganz besonderer. Vermutlich ein weicher Gegenstand, den der Säugling mit 10, 11 oder 12 Monaten bekommen hat und den er äußerst brutal und äußerst liebevoll behandelt und ohne den er auf keinen Fall ins Bett gehen kann. Diese Sache dürfte auf keinen Fall zurückgelassen werden, wenn das Kind weg muss. Ihr Verlust wäre eine Katastrophe für das Kind und damit auch für diejenigen, die es betreuen. Es ist unwahrscheinlich, dass solch ein Gegenstand jemals einem anderen überlassen würde. Und im Übrigen wollte auch kein anderes Kind ihn haben, denn er wird allmählich dreckig und stinkig. Und trotzdem darf niemand wagen, ihn zu waschen.
Ich weiß, in der Kiste auf dem Dachboden meiner Mutter gibt es noch ein Tier, das ich anfangs aus dem Laufställchen warf, später inbrünstig liebte. Es ist blau. Es ist ein Bär. Er hatte einmal ein pochendes Herz, doch die Batterien haben schon lange versagt und sind nicht zerstörungsfrei auszuwechseln. Ich weiß, mein Vorsilbenbruder hatte auch einen Bären. Er sah noch viel verbrauchter aus von all der Liebkosung. Ich weiß, er hat ihn Kumpel getauft. Damals fand ich nichts daran traurig. Ich weiß, dass es auch ihn noch irgendwo gibt. Ich habe eine Sprache, in der kann man selbst das Nichts verniedlichend noch kleiner reden.
Worüber wollen Sie sprechen?
Sie machen mir die Nächte mit Ihren Übungen nicht leichter. Und sie waren mir vorher schon schwer.
Warum brechen Sie die Aufgabe nicht ab? Ich kenne viele, für die es nichts ist.
Das Kind, das mit Träumen fertig wird, wird fähig, auf alle möglichen Arten zu spielen.
Ich weiß, es gibt Probleme, die man analytisch nicht lösen kann. Man nähert sich ihnen numerisch.
Edmund war ein Junge von 2,5 Jahren. Seine Mutter kam, um mit mir über ihre eigenen Probleme zu sprechen und brachte ihn mit. Er blieb im Zimmer, während ich mit der Mutter sprach und ich stellte einen Tisch und einen kleinen Stuhl zwischen uns, den er, wenn er wollte, benutzen konnte. Er fragte mich, wo ist Spielzeug? Sonst sagte er während der ganzen Stunde nichts. Offensichtlich hatte man ihm erzählt, dass es bei mir Spielzeug gäbe und ich sagte ihm, dass es in der anderen Ecke des Zimmers unter dem Bücherschrank auf dem Boden liege. Er holte sich gleich eine Handvoll Spielzeug und spielte versonnen damit, während die Konsultation mit der Mutter ihren Fortgang nahm. Die Mutter konnte mir ganz genau den Zeitpunkt angeben, an dem Edmund im Alter von 2 Jahren und 5 Monaten, nachdem er zu stottern angefangen hatte, zu sprechen aufhörte, weil das Stottern ihn beängstigte. Während wir uns im Gespräch mit ihren und seinen Problemen beschäftigten, stellte Edmund Teile einer kleinen Eisenbahn auf den Tisch, ordnete sie, stellte sie zusammen und hängte sie aneinander.
Ich erinnere mich nicht daran, je gestottert zu haben, nur gelispelt. Ich erinnere mich an Zahnarztbesuche, nach denen ich in ein Glas mit Spielzeugen greifen durfte. Ich erinnere mich, dass es nicht schlimm war, obwohl ich eine Zahnspange hatte, die, wenn sie neu eingestellt wurde, drückte. Ich erinnere mich, dass meine Eltern mich einmal zu einer Logopädin gebracht haben, dass sie ihnen erklärt hat, dass am Lispeln ausschließlich die Zähne schuld sind. Dass es nach einer Weile mit der Spange tatsächlich behoben war. Ich weiß nicht, was ich mit Sicherheit weiß. Ich weiß, dass das ein kluger Satz ist und dass er trotzdem sehr abgenutzt ist. Ich sag ihn nicht, um klug zu erscheinen. Ich habe angefangen, darüber nachzudenken, weil er sich so sicher war. Weil er beständig fragte,
Wie war das? Welche Erinnerung haben Sie an...
Weil er selbst den Träumen jedes Wort glaubte. Er wirkte manchmal so kindlich naiv. Als wäre es gar nicht im Rahmen der Möglichkeiten, dass ich ihn jederzeit auch anlügen könnte. Vielleicht sogar uns beide. Ganz ohne böse Hintergedanken. Vielleicht hatte es mein Kopf längst schon getan. Getan im Prozess des Erwachens, des Träumeaufschreibens. Doch vielleicht tue ich ihm Unrecht. Vielleicht zog er es auch in Betracht und war sich nur gleichzeitig sicher, dass er es erkennen würde. Ich mochte diese Sicherheit nicht.
Wir sind, vor allem als Psychoanalytiker, damit vertraut, wie Träume mit Objektbeziehungen in der realen Welt und wie das Leben in der realen Welt mit der Traumwelt in Beziehung stehen. Dagegen bleibt das Fantasieren ein isoliertes Phänomen, das Energie abzieht, ohne dem Leben oder dem Träumen zugeordnet zu sein.
Ich weiß, ich könnte mich jeden Morgen erinnern, wenn ich wollte. Ich habe das Notizbuch nicht nah genug ans Bett gelegt. Und der Stift fällt manchmal herunter und rollt unter die Kästen, in denen die Bettwäsche lagert. Das sind alles keine optimalen Bedingungen, das ist mir bewusst. Ich habe eine Sprache, in der nennt man Dinge brandneu. Es ist meine älteste Sprache. Ich hatte Zeit, mich über die Wörter zu ärgern. Was soll das Neue sein nach einem Brand? Ich weiß, ich habe Glück gehabt, bisher keine nahen Erfahrungen mit dem Feuer gemacht zu haben. Aber ich kenne sie vom Hören und Sagen. Ich kenne einen, dem ist, als er noch ein Junge war, die Wohnung abgebrannt. Als er gerade mit seiner Familie aus dem Urlaub zurückkam. Sie fuhren mit dem Auto in ihre Straße hinein und konnten die Feuerwehr schon sehen. Und ein klein bisschen war der Junge neugierig, was die Feuerwehr so tut, aber wirklich nicht lang. Es brauchte nicht mal den Bären, der ein schwarzer Haufen geworden war, um das Gefühl zu verscheuchen. Dabei war es wahrscheinlich nicht mal der Wichtigste, denn sonst wäre er mit im Urlaub und damit im Auto gewesen. Ich weiß, man findet immer nur die auf dem Dachboden, von denen man nicht dachte, dass man sie einmal dort finden würde. Ich weiß, im Grunde wusste man es doch. Man hat sich bloß etwas vorgemacht. Ich bin mir sicher, sie hat die Fetzenkinder behalten.
Ich würde dieses kostbare Objekt so beschreiben, dass niemand behaupten würde, dieser Gegenstand sei entweder real und Teil dieser Welt oder vom Kind erschaffen.
Ich weiß, wir erinnern uns immer, wir träumen bloß nicht häufig genug.
Worüber wollen Sie sprechen?
Ich gebe Ihnen heute den zweiten. Meinen zweiten Krankenhaustraum. Ein Erwachen aus einem künstlichen Schlaf, als ich schon wusste, dass das Träumen nicht immer wünschenswert ist. Und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass der Moment ein bedeutsamer war. Mein Vater steht bei mir am Bett. Ich wache auf. Ich bin inzwischen ein großes Kind, meine zweite Narkose. Ich wache sehr langsam auf. Genauso könnte ich sagen, ich wachse sehr langsam auf. Zum Zeitpunkt dieser Operation habe ich bereits damit aufgehört. Das kann ich von heute aus sagen. Damals dachte ich, vielleicht kommt noch ein Schub. Vielleicht kann ich doch irgendwann meinem Vater ohne Zehenspitzen in die Augen schauen. Nicht bloß meiner Mutter. Nicht, dass es von besonderer Wichtigkeit wäre. Stürzen Sie sich jetzt bitte nicht darauf. Ja, notieren Sie von mir aus, aber überinterpretieren Sie mir den Vater nicht. Das ist meine Aufgabe. Ich wache also auf und ich frage mich, ob man mit jedem Mal langsamer aufwacht. Ob ich, wenn ich am Ende meines Lebens vielleicht ein neues Hüftgelenk brauche, tagelang mit dem Wachen beschäftigt sein muss. Mein Vater steht im Raum, bei mir am Bett, am Ende des Bettes, wo die Füße lagern. Ich weiß, was alles dran ist an mir. Ich weiß, dass etwas fehlt, doch es ist etwas Kleines, ohne Mühe verzichtbar. Ich weiß, wo ich bin. Dennoch bin ich ein bisschen woanders geblieben. Meine inneren Teile strecken sich langsam erst in die äußeren aus. Da sind noch die Lücken, der Nebel. Es wird dauern, bis alles wieder rechtmäßig sitzt. Ich spüre das, was mir fehlt. Er steht bei mir am Bett oder eher im Raum. Es schmerzt jetzt schon zu heftig für etwas Kleines. Und ich weiß, ich bin noch im Nebel. Ein bisschen noch Nebel, irgendwann ist er weg.
dann werde ich das, was mir fehlt, in voller Wucht spüren. Er steht bei mir am Bett und ums Fußende läuft ein Bogen Aluminiumrohr, an dem er mich jederzeit greifen und wegschieben könnte. Darauf legt er die Hand. Er merkt nicht, dass er mir Schmerzen zufügt und ich habe noch nicht zurück zur Sprache gefunden. Eine Sprache, die mein Mund mit mir spricht. Es ist eine Sache der Muskeln, eine des Nebels. Er lässt nach in den falschen Bereichen. Ich wünschte, ich dämmerte noch einmal vollständig weg. Stattdessen spüre ich langsam, was in mir ist. Eine Mulde, in der Bräunliches schwappt. Von oben tropft es und tropft in die Schmerzen hinein. Vielleicht habe ich das Strecken zu früh angedacht. Ich bin wieder ganz in den inneren Teilen, in einer Pfütze, die schwappt. Ich möchte kaum glauben, dass es die heute noch gibt. Vielleicht haben die Ärzte mir dieses ganze lange Ding aufgeschlitzt und keiner sagt mir ein Wort. Vielleicht trage ich nun eine schlammbraune Masse im Innern, wie morgens meinen Becher den Schwarztee mit Milch, den ich zum Wachwerden trinke. Der ist immer gefüllt bis zum Rand, fast drüber, bis die krumme Haut kaum noch das Halten verspricht. Und mein Vater ist es nun, der noch mehr Milch nachkippt. Und es zittert. Und es spannt. Und es tut seine Wirkung. Ich werde ja wach. Er hat seine Hand auf dem Rohr. Er lacht. Hin und wieder nur. Ich merke, dass er nicht merkt, wie er lacht. Ich merke es stattdessen. In meiner schwappenden Pfütze. Er lacht und das Rohr vibriert und mir bringt es die letzten verbliebenen Häute zum Reißen. Auch meine Mutter steht im Raum. Er unterhält sich mit ihr. Ich merke, dass die beiden es sind. Merke es an der Fremdheit. Keiner ist es mehr gewohnt, vor dem anderen zu lachen. Sie haben ihre Sorgen und denken, ich merke es nicht. Da haben Sie nun also die Eltern. Finden Sie gut oder nicht?
Warum war es diesmal zu spät?
Weil ich 5 Tage schon lag, ohne dass man mir glaubte. Unterleibsschmerzen, wer nimmt die schon ernst? Und als es dann nicht mehr zu leugnen war, schnell, Vorsilbe Not und keine Zeit mehr für Beruhigungsmedikamente. Und dann waren die kleinen Schnitte doch etwas länger und es lief lange Wundflüssigkeit aus mir raus. Ich trug sie in Beutelchen mit mir herum, als würde ich sammeln für Infusionen. Doch am Ende war es ein Abfallprodukt.
Hatten Sie das Gefühl, dass alle, die an Ihrem Bett standen, auf Ihrer Seite waren?
Ach, wissen Sie, so ein Bett hat mehrere Seiten.
Möchten Sie von Ihrem Partner erzählen?
Habe ich Ihnen denn erzählt, dass ich einen habe? Sie klingen so sicher.
Ich ging davon aus.
Wie sieht dieser Partner für Sie aus?
Ich weiß, dass man Interpolation eher glauben sollte als Extrapolation.
Ich erinnere mich, dass meine Großmutter begeistert war, als ich zusammen mit meinem Vater das erste Mal Schuhe mit Absätzen gekauft hatte.
Sie hat gleich eine ganz andere Haltung.
Ich erinnere mich, dass es Winterschuhe waren und die Sohlen zu glatt. Ich habe sie nicht oft getragen.
Der entscheidende Begriff, der zum Verständnis des Traums herangezogen werden musste, ist der Begriff des Ungeformten. Der Zustand, in dem sich das Material befindet, bevor es gemustert, verschnitten, in eine Form gebracht und zusammengefügt wird. Mit anderen Worten, dies wäre in einem Traum eine Aussage über Ihre eigene Persönlichkeit und den Aufbau Ihres Selbst. Im Traum ginge es nur in begrenztem Maße um ein Kleid.
Ich erinnere mich, dass es einmal einen gab, der mit mir zu einem Feuerwerk gehen wollte. Und dann standen wir da, legten beide den Kopf in den Nacken und ich dachte, wenn du jetzt den Arm um mich legst, dann laufe ich dir weg. Ich erinnere mich, dass er es gemacht hat. Und ich auch. Ich weiß, in meiner Straße gibt es 3 Blumenläden. Der direkt um die Ecke bietet Sträuße, Hochzeiten, Trauer. Ich weiß, Jeder Hans wäre jederzeit auch ersetzbar. Ich habe eine Sprache, in der ist er bloß ein Pronomen.
Ich weiß.
Ich weiß, in meiner Straße gibt es eine Stelle, an der fällt der Schatten am Abend so seltsam, dass ich jedes Mal denke, jemand verfolgt mich, läuft ganz dicht hinter mir her. Manchmal höre ich ihn atmen.
Wir könnten ein Fenster öffnen, wenn Sie wollen.
Nein, danke. Ich bin noch nicht tot. Ich weiß, von mir aus sind es 15 Minuten bis zur Bibliothek. Ich weiß alles, was Ito Naga weiß. Ich erinnere mich an alles, woran sich Joe Brainard erinnert. Und ich weiß, dass sich Ito Naga an Joe Brainard erinnert.
Haben Sie einmal Winnicott gelesen?
Haben Sie einmal Winnicott gelesen? Ich kenne ein Bild von Winnicott. Die Freundin mit der Lehranalyse schickte es mir einmal. Sie sprach von ihrem Lieblingsanalytiker und ich öffnete die Datei und konnte verstehen, warum. Wie er so dasaß, auf einem Schemelchen, das zu klein für ihn war und schelmisch verschmitzt hochschaute wie ein Kind zu den Großen. Wie ein Kind, das etwas ausgeheckt hat und das volle Ausmaß versteht.
Ich habe eine Sprache.
Ich habe eine Sprache, in der nennt man das Herauskommen des Köpfchens bei der Geburt eine Krönung. Ich misstraue dabei vor allem dem Diminutiv. Bei Maggie Nelson spricht jemand, der bei ihr zu Besuch ist, von der blutigen Schönheit dieses Moments und schlägt vor, eine Tasse mit einem Foto davon zu bedrucken und sie der Mutter zu schenken. Ich schätze, gemacht hat man es nicht.
Ich weiß.
Ich weiß, die schlimmsten Schmerzen, die ich je empfunden habe, waren im Ohr verortet. Es gibt Orte an einem selbst, die man nicht mal anfassen kann.
Ich weiß, als ich Abramowitsch las, habe ich eine Zeit lang an Schamanen geglaubt.
Diese Träume gehen mit allen Intensitäten körperlicher Erregung einher und haben die Bedeutung einer wirklichen Erfahrung, nicht einfach einer intellektuellen Übung.
Ich habe etwas geträumt.
Wollen Sie davon erzählen?
In Ermangelung anderer Themen, ja. Ich habe geträumt, dass ich wieder im Wald war, wieder im Grauen. Diesmal war ich mit einer Freundin unterwegs. Wir entdeckten ein Vogelhaus an einem Baum. Wir sind beide nur durchschnittlich groß, das Haus hing sehr hoch. Wir waren neugierig, wie es drinnen wohl aussieht, ob dort wirklich wer ist oder bloß Staubreste, Vergangenheiten. Doch das Reinlinsen war wirklich keine Option, selbst mit Räuberleiter. Aber die Freundin hatte Murmeln dabei, trug sie in dem kleinen, gefütterten Täschchen, das im Inneren ihrer Handtasche eingenäht war. Sie zog Murmel um Murmel heraus und warf sie in Richtung des Löchleins am Haus. Ich hielt meine Hand hin und bekam ein paar Murmeln ab. Also warfen wir beide. Doch wir sind beide gewöhnliche Werfer, waren in sportlichen Dingen nie sonderlich gut. Wir warfen und warfen, aber keine traf hinein. Die Murmeln hatten Augen im Inneren, variierende Farben. Sie schauten uns zu, hätten beinahe nach den Vögeln geschaut.
Ich denke bei den Glassteinen, die in die Wand in der Bibliothek eingelassen sind, immer an den Prozess des Erkaltens. Es sind keine Steine, es sind Stäbe, die aus der Wand herausstehen. Ihr Querschnitt ist rund. Ich weiß, Murmeln können aus Stäben aus Glas hergestellt werden. Angst vorm Feuer darf man dabei nicht haben.
Gleichzeitig wandelt sich das Fantasieren in Vorstellungen, die mit Traum und Wirklichkeit in Verbindung stehen.
Ich erinnere mich, dass ich einmal mit meinem Vater im Schwimmbad war. Und ich in dem Moment schon wusste, dass es etwas sehr Besonderes war, dass wir diese Unternehmung zu zweit machten. Ich erinnere mich, dass wir uns in einer Sammelumkleide umzogen, dass ich mich noch nicht schämte, unter Männern zu sein. Ich erinnere mich, dass wir nach dem Schwimmen wieder gemeinsam in einer Umkleidekabine standen. Diesmal in einer kleinen. Und dass mir die Nase lief. Dass er mir sein T-Shirt anbot, um mir damit die Nase zu putzen. Ein weißes T-Shirt, wie er immer eins unter seinen Hemden trug. Und ich zögerte und nahm es dann doch. Und danach legten wir es vorsichtig in seine schwarze Sporttasche, in der er auch meine Sachen nach Hause trug. Ich erinnere mich an den Moment, in dem mir bewusst wurde, dass das die zärtlichste Geste war, die es je zwischen uns gab.
Was wir alle nur unter den größten Schwierigkeiten akzeptieren können, dass nämlich die Welt niemals so ist, wie wir sie erschaffen würden. Und dass es das Beste ist, was uns überhaupt passieren kann, wenn die äußere Realität und die, die wir erschaffen können, sich ausreichend überschneiden. Wir akzeptieren, dass unsere Vorstellung von einer Übereinstimmung dieser beiden Welten eine Illusion ist.
Der Junge in meinem Haus, der von unten her schreit, wird größer und größer. Ich fürchte, er wächst aus seinem Schreien heraus. Manchmal treffe ich ihn und seine Mutter am Hausflur. Sie haben eine Sprache. Der Kleine findet nach und nach seinen Umgang damit. Wir teilen diese Sprache nicht und ich weiß, meine Neugier nicht höflich zu äußern. Also treffen wir uns in der mittelnden Sprache, von der wir selbstverständlich annehmen, dass der andere sie kann, und recht haben wir, die Mutter und ich. Ob der Kleine sie auch lernt, kann ich nicht sagen.
Der Kleine hat einen Roller und wird ungeduldig, wenn die Mutter und ich zu lange plaudern. Er trägt seinen Roller schon ein paar Stufen weiter und wenn wir dann fertig sind, macht die Mutter sich Sorgen, ob er mich aufhält damit, ob ich nicht vorbeigehen will, als Erste raus aus dem Haus. Dabei haben ja wir den Jungen erst so langsam gemacht. Der hätte schon lange draußen sein können, einen Fuß heben und sich Schwung geben können. Denn keine Furcht steckt in ihm, was Geschwindigkeiten betrifft. Der Junge trägt seinen Roller die letzten Stufen hinunter und die Mutter drückt ihn ans Geländer, damit ich vorbeigehen kann. Und ich gehe vorbei, weil das Drücken schon in vollem Gange ist und weil es ihm dann zumindest nicht umsonst widerfahren sein soll. Ich gehe als Erste nach draußen, höre sie hinter mir reden. Höre sie hinter mir gehen, manchmal nur in den Hof, manchmal eine Runde spazieren. Ich weiß nicht, ob gehen das richtige Wort dafür ist. Nur die Hälfte von ihnen geht. Und sie haben dafür ein anderes Wort.
Das Kind, das nach Diego ruft, unterstütze ich nun manchmal. Es scheint mir wirklich abhanden gekommen zu sein. Und ich würde zu gerne sehen, wie Diego zurückkommt. Vielleicht hilft es ja, aus verschiedenen Winkeln nach ihm zu rufen.
Sie hatten von einem Dritten zu früh gesprochen. Wollen wir das heute angehen?
Zu spät, meinen Sie?
Ja.
Okay. Dann also der dritte Krankenhaustraum. Da war ich schon erwachsen und ging trotzdem noch mal in die Klinik zu Hause. Des guten Rufes wegen, sagte ich mir. Eine Klinik für die kleinen Teile im Kopf. Die, die hart sind. Substanz. Die man rauszieht und nachimplantiert. Für mich reichte Ersteres aus. Denn es ging um den Platz für die anderen Teile. Ich wache also wieder auf. Ich wache wieder langsam auf, aber es scheint mir keine Steigerung der Langsamkeit stattzufinden. Für das, was mir fehlt, hat man mir Hände aufgelegt. Als sei ich doch wieder klein. Ein Scherz, den sich jemand erlaubt hat. Doch nicht ganz ohne ernsthaften Grund. Kaltes Wasser fließt durch die Hände, schwappt in den Fingern, kühlt mir die Haut, dass sie ruhig bleibt, nicht sonderlich beult. Das verstehe ich gleich. Die Hände haben nie Arme gehabt, haben stattdessen einen Knoten am Ende, könnten Helium leicht fliegen, wäre denn Helium darin. Doch sie liegen mir auf den Wangen und beruhigen tatsächlich ein wenig. Noch tut nichts weh. Doch ich kenne die Bilder. Geschichten von Freunden. Einer hat heute noch Träume davon. Dieser war bei Bewusstsein und deshalb gab ich meins lieber freiwillig ab. Schrieb meinen Namen auf Seiten, gab Geld dafür her. Dafür kein Bewusstsein zu haben. Für einen Moment, den man durchaus hätte aushalten können. Bilderbuchzähne, sagt mir später ein Arzt und fragt, ob ich sie mitnehmen will. Dort, wo mir etwas fehlt, stecken nun Fäden im Fleisch. Ich traue mich nicht, mit der Zunge zu fühlen. Ich weiß, wo ich bin, was mir fehlt, wie es passiert ist. Ich bin fast vollständig da. Mit mir wach ist die Angst vor dem Moment, in dem der Schmerz einsetzen wird. Ich versuche zu denken. Vielleicht hat man ja manchmal einfach auch Glück. Eine Überdosierung oder einen Körper, der etwas vergisst. Außer mir ist noch niemand im Raum.
Der erste, der kommt, ist ein Pfleger. Ach, sie ist wieder da. Als sei er selbst überrascht. Als sei noch jemand da, dem er von mir erzählt. Ich weiß, ich werde die Nacht überbleiben. Es beruhigt mich ein wenig. Sicher könnte man klingeln, wenn der Moment plötzlich kommt. Ich werde eine Nacht unter schlimmeren Fällen verbringen, denen man Kiefer brach und dann wieder fügte, an denen man bohrte und schraubte und pflanzte bis ganz tief in die Substanz. Mir gab meine Mutter einen Schlafanzug mit. Eine ihrer eigenen Sorgen. Sie schafft sich stets neue Nachtwäsche an, wenn sie außerhalb schläft. Und ich schlafe nur noch selten bei ihr. Meine Mutter weiß nicht mehr, wie ihr Kind aussieht, während es schläft. Ob es sich ordentlich kleidet oder ausrangierte Dinge widmet der Nacht. Als ich wach werde, weiß ich nicht, was ich trage. Den Kopf anzuheben verbieten die Hände, die man mir auferlegt hat. Später sehe ich Bilder, die die Lücken beweisen. Dort, wo die Wurzeln waren, ist immer noch Luft. Auf dem Schirm, der leuchtet und alles vertauscht, werfen sie Schatten. Ich habe sie mir mitgeben lassen, in einem Plastikbeutelchen. 4 Stück, alle noch heil. Es war vielleicht der Traum, der am wenigsten schlimm war. Im Grunde nur Traum, weil ich mich das Nachschauen, das Fühlen mit der Zunge nie traute, selbst dann nicht, als die Fäden gezogen waren. Ob das, was man mir gab, meine eigenen Kleinteile sind, kann ich daher nicht mit Sicherheit sagen.
Und warum ein zu spät?
Weil es zu viele Freunde vor mir ereilte. Und weil der eine Freund bereits seine Träume bekommen hatte. Eine böse Folge, mit der einen keiner ernst nehmen will.
Hatten Sie damals schon einen Partner? War er bei Ihnen im Krankenhaus?
Ich weiß nicht, warum Sie das so sehr interessiert. Ich weiß, dass man alles auch auslassen kann. Einmal hat der Junge im Hof nach seiner Mutter statt nach Diego gerufen. Da saß er mit Buntstiften an einem kleinen Plastiktisch.
Das ist ein Strafzettel, Mama. Wirklich. Ich kann dir Strafzettel malen.
Vielleicht ist Rufen schon zu viel gesagt. Er hat es so leise gesagt, als würde er selbst nicht glauben, dass jemand kommt. Trotzdem hat er einen Haufen Strafzettel gemalt. Ich habe etwas geträumt.
Wollen Sie davon erzählen?
Geben Sie mir einen zum Tausch? Okay, ich gebe Ihnen meinen Traum trotzdem. Ich habe geträumt, dass der Pinguin sein Eis wieder hatte, doch dann schmolz es schon wieder von den Rändern her an. Es schmolz ihm zu einer Scholle, auf die er verdammt war. Es schmolz mit einem Brodeln am Rand, als ob sich kleine Kugeln aus dem Eis herausbrächen. Ihre ersten Kopfsprünge machten sich derart wohlfühlten in den tieferen Schichten, den Kältegradienten, dass sie gar nicht mehr auftauchen wollten. Ich weiß, Murmeln schwimmen nicht, wenn man sie ins Wasser gibt.
Ich erinnere mich an einen Apfelbaum im Hof meiner Großmutter, der immer nur sehr kleine Äpfel trug. Im Anschluss an die Ernte wuschen wir sie.
Ich weiß, aus Äpfeln kann man Most machen und aus Most Wein. Ich weiß, wenn es nach Fäulnis riecht, ist es zu spät.
Ich erinnere mich, dass ich einmal zu einer Weinprobe mitgenommen wurde und die einzige war, die nur Traubensaft trank.
Ich erinnere mich, dass ich gefragt wurde, ob ich schwanger sei. Dass ich verneinte.
Sie scheinen einen Hang zu haben, Dinge in feindliche Umgebungen zu versetzen. Neulich schon den Pinguin in den Wald. Was meinen Sie, was das bedeutet?
Ich habe Ihnen nie von Pinguinen erzählt.
Ich habe Notizen davon.
Ich habe ebenfalls Notizen. Sie enthalten keine Pinguine.
Ich habe Sie nie etwas aufschreiben sehen.
Ich habe ein gutes Gedächtnis.
Ich habe eine Sprache, in der sagt man, wenn etwas aus Versehen geschieht, dass man es in der Nähe eines Unheils getan hat.
Wenn im Traum zu viel Zerstörung vorkommt oder die wichtigsten Bezugspersonen zu ernsthaft bedroht werden oder wenn Chaos überwiegt, dann wacht das Kind schreiend auf.
Ich wollte mit ihm über Wirksamkeit reden, doch er hörte mir dafür nicht lange genug zu. Ich habe eine Freundin, die promoviert gerade darüber, wenn auch im Kontext von Entwicklungshilfe oder was wir so nennen.
Doch im Grunde könnte es um beliebige Mittel gehen. Solche, die Menschen benutzen, die Probleme mit einem Sinn haben oder mit mehreren gar. Ein Hörgerät, eine Brille, ein Rollator vielleicht. Und es geht meiner Freundin darum zu prüfen, signifikant und reproduzierbar, ob das, was man Hilfe nennt, tatsächlich hilft. Ich finde diesen Ansatz sehr löblich. Dass einmal einer nicht einfach nur glaubt, darauf vertraut, dass man schon wiederkommt, wenn es nicht funktioniert. Noch nie hat mir jemand, der mit Mitteln hantiert, gesagt, und wenn es gut funktioniert, dann sagen Sie mir bitte Bescheid.
Und wenn es gut funktioniert, dann sagen Sie mir bitte Bescheid.
Ich wollte mit ihm darüber reden. Über Messbarkeit. Über Zurückkommende. Doch er hörte mir dafür nicht lange genug zu. Er sagte,
unsere Zeit ist für heute leider schon um.
Er sagte das zu unterschiedlichen Zeiten. Ich trug selbst eine Uhr. Doch ich wusste, er war an anderen Stellen großzügig mit mir gewesen, weshalb ich mich über ein paar Minuten, die er für sich haben wollte, nicht beschweren konnte. Ich wusste, sie lernen im Studium, wie man die Leute los wird. Lernen die Verhornung gegenüber dem tropfenden Sinn. Gerade gegen Ende der Stunden besteht auf Patientenseite eine Neigung dazu. Ich weiß von der Freundin in der Lehranalyse, dass das Auseinandernehmen des Selbst unter dem Zeichen des Lernens ein sehr teurer Spaß ist.
Wie stehen Sie dazu, an Kollegen zu überweisen?
Ich habe an manchen Stellen darüber nachgedacht.
An welche Fachrichtungen haben Sie gedacht?
Ich habe einmal an einen Orthopäden gedacht.
Warum?
Weil sie die Knochen auf so seltsame Weise erwähnte.
Die Murmeln fielen mir aus der inneren Substanz. Sie fielen mir aus den Knochen direkt in die Träume hinein. Und die Träume wurde ich dann nicht mehr los. Sie haben sich in Ihren Fragen so sehr wiederholt, dass ich dachte, ich müsse die Verantwortung fürs Erinnern übernehmen. Deshalb fing ich mit meinen Notizen an. Ich habe sie ausschließlich zu Hause verfasst, um sie nicht verlegen zu machen.
Ich glaube nicht, dass sie meine Verlegenheit stört.
Vielleicht haben Sie recht.
Ich hatte ihr die Aufgabe gegeben, ihre Träume zu notieren. Ich habe bei anderen Patienten gute Erfahrungen damit gemacht. Es kann sehr aufschlussreich sein, gemeinsam eine Deutung zu erarbeiten.
Und wenn niemals etwas gewesen wäre?
Es gibt Traumata, an die besitzen die Betroffenen keine Erinnerung. Sie hat mir von Ausflügen ins Schwimmbad erzählt, die sie im Kindesalter mit ihrem Vater gemacht hat. Sie haben sich dort immer eine Umkleidekabine geteilt.
Und wenn niemals etwas gewesen wäre?
Es hat mich irritiert, dass er so wenig von Sprache verstand. Er hat so viel Aufhebens darum gemacht. Die ganze Versprachlichung sollte ja Heilmittel sein. Aber dafür war er selbst nicht unbedingt eloquent.
Glauben Sie, es wäre seine Aufgabe gewesen, zu reden?
Ein bisschen vielleicht. Er hätte mir ab und zu eine Atempause gönnen können. Das hätte ich zu schätzen gewusst. Ich habe die ganze Zeit geantwortet.
Diego! Diego!
Man wird spüren, dass dies ein gutes Zeichen ist. Genauso wie wenn ein Traum erinnert wird. Oder wenn man von einem konkreten Ereignis träumt.
Woran besitzen Sie keine Erinnerung?
Sie ist einmal ohnmächtig geworden während einer Sitzung.
Was meinen Sie, hat dazu geführt?
Ich weiß nicht. Ich habe es nicht kommen sehen.
Ich habe die ganze Zeit geantwortet. Ich erinnere mich, dass ich noch nie Wunden sehen, aber schon immer ohne Probleme von ihnen erzählen konnte. Ich habe eine gewisse Neigung, ohnmächtig zu werden. Ich gebe es regelmäßig beim Zahnarzt an, aber habe bisher nicht bemerkt, deswegen anders behandelt zu werden. Ich habe meine Schlüssel die ganze Zeit auf der Zunge verwahrt.
Warum haben Sie diesen Weg eingeschlagen und nicht einen anderen?
Ich habe eine Sprache.
Was haben Sie in der eigenen Analyse gelernt?
Ich erinnere mich.
Sind Sie in Supervision?
Einmal habe ich in der Bibliothek jemanden zu seinem Sitznachbarn sagen hören. Und dann gehe ich so rein zum Hausarzt und dann wiegt er mich. Er war empört und er war mir sympathisch.
Wie oft gehen Sie hin?
Er wog mich jedes Mal, als ob ich eine Wunde an mir hätte, aus der kontinuierlich Wundflüssigkeit tropft, die dem Körper dann anderswo fehlt, sodass er weniger wird von Tag zu Tag, Woche zu Woche. Ablesbar auf einer Digitalanzeige und übertragbar in ein Diagramm auf Millimeterpapier. Eine umgekehrte Wachstumskurve. Ich glaube, so hat er sich das gedacht. Natürlich war gar nichts zu sehen. Ich weiß.
Sekundär heilende Wunden sind nichts, was man haben will. Ich weiß, eine Sepsis ist in jedem Fall zu vermeiden. Ich weiß, es hat sich einiges angejaht.
Haben Sie das Gefühl, dass es Ihnen etwas bringt?
Ich erinnere mich, dass die Tapete in seinem Zimmer ganz abgenutzt war. Die Menschen hatten sie abgeschaut, so wie sie andernorts abgeschabt wird. Von Stuhllehnen, die zu nah an der Wand stehen.
Haben Sie ihm die Wahrheit gesagt?
Ich weiß, dass in Wahrheit kaum etwas hilft.
Wir haben nicht alle Begriffe geklärt.
Könnte ich Ihnen sagen, und Sie würden mir glauben?
Mein Metier ist keines des Glaubens.
Ich glaube, er hat mir alles geglaubt. Er nannte mir Details von den anderen. Teilweise sprach er mit Namen von ihnen. Oder er sagte, der war tagesklinisch. Oder der war auch instabil. Es klang, als habe er außer mir ausschließlich Männer, was mir rein statistisch gesehen unwahrscheinlich erscheint. Ich hielt die Namen der meinen verborgen vor ihm. Ich weiß um die Pflichten, das Schweigen, doch ich hatte schon reichlich Glauben verloren. Zugegeben, hier und da fiel auch mir ein Name aus dem Mund, doch ein eher entfernter. Ich weiß, ich sprach von Diego, als ob vorhanden wäre, was man nicht sieht.
Und wenn niemals etwas gewesen wäre?
Ich möchte einen Stein behalten, als Notwehrartikel. Ich hatte immer Angst, dass ich zu Tode geheilt werden könnte. Ich weiß, die Gegenden, aus denen ich meine Erinnerungen hervorgeholt habe, waren nie weit entfernt.
Ich weiß, alles, was bisher aus mir herausgeschnitten wurde, war klein.
Könnte ich Ihnen ein Wort geben und Sie wären bereit, zumindest darüber nachzudenken, ob es eine Erleuchtung für Sie sein kann?
Ich weiß, da wäre immer noch mehr.
Ich weiß, dass das, was wir gewöhnlich eine Platzwunde nennen, eigentlich Riss-Quetschwunde heißt.
Ich möchte diesen Stein behalten.
Das Wort wäre?
Unsere vergorenen Wunden. Hörspiel von Katrin Pitz. Mit Lou Strenger, Robert Dölle und Andreas Grotgar. Ton und Technik, Oliver Dannert und Thomas Widdig. Musik, Kiki Bohemia. Regie, Matthias Kapuhl. Dramaturgie, Sabine Küchler. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2024.
Unser Hörspielfeed ist noch voller weiterer toller Hörspiele. Ihr findet ihn unter www.hörspielundfeature.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Eine besondere Empfehlung von mir ist der Podcast Die Turmspringerinnen – Großwerden im Leistungssport. Der Autor hat 2010 4 Turmspringerinnen beim Training in der Schwimmhalle kennengelernt und dann 13 Jahre lang begleitet. Es geht um hartes Training, um viel Disziplin und darum, was es bedeutet, so viel Zeit im Leistungssport und mit dieser besonderen Sportart zu verbringen.